Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war in zwei geteilt. Das Deutschland, wie wir es heute kennen, musste hart erkämpft werden. Blickt man auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde am 23. Mai 1949 in den drei westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Am 7. Oktober 1949 gründeten die sowjetischen Besatzer die DDR. Das heute vereinte Deutschland war in Berlin 1961 bis 1989 sogar mit einer Mauer geteilt. Erst am 3. Oktober 1990 kam es zur Wiedervereinigung Deutschlands. Dafür trat die DDR zur Bundesrepublik Deutschland bei. Einen wichtigen Platz in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen Ausländer, also Menschen mit Migrationshintergrund oder, um politisch ganz korrekt zu sein, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ein. Sie haben spätestens ab 1955 eine prägende Rolle in der Geschichte Deutschlands gespielt. Denn in diesem Jahr kamen die ersten sogenannten Gastarbeiter im Rahmen des Anwerbeabkommens nach Deutschland. Das erste Abkommen wurde mit Italien abgeschlossen. Darauf folgten Spanien, Griechenland und letzten Endes auch die Türkei. Von 1955 bis zum Anwerbestopp 1973 kamen rund 14 Millionen Gastarbeiter nach Deutschland. Knapp 12 Millionen kehrten wieder zurück in ihre Heimatländer. Diese bilateralen Verträge markieren Meilensteine in der jungen Geschichte der Bundesrepublik. Das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ohne die Zuarbeit von Gastarbeitern vermutlich nie gelungen. Doch die anfänglich positive Stimmung in der Bevölkerung gegenüber den Gastarbeitern kippte einige Jahre später. Die einst mit Blumen in Empfang genommenen Arbeiter zu Gast wurden plötzlich mit Baseballschlägern bedrängt. Sie waren nicht mehr willkommen. Doch wie kam es zu dieser Entwicklung? Wie haben Gastarbeiter in Deutschland gelebt und gearbeitet? Warum ist ein Teil geblieben, während viele wieder zurückkehrten? Ich bin Fatih Aktürk und Autor dieser Podcast-Folge. Ich will euch gerne in diese Zeit mitnehmen. Dass Deutschland meine Heimat ist, habe auch ich der Geschichte meines Großvaters zu verdanken, der als einer dieser hunderttausenden Gastarbeiter einst nach Düsseldorf kam und hier geblieben ist. Es ist Weihnachten. Für mich heißt das Zeit mit der Familie verbringen. Weihnachten wird bei uns religiös nicht gefeiert. Aber ich finde diese Zeit besonders schön. Eines von vielen Dingen, mit dem Deutschland meine kulturelle Identität bereichert. Zusammen mit Freunden besuchen wir Weihnachtsmärkte in der Umgebung. Besonders Schloss Benrath könnte sich mit der Idylle für die Auszeichnung zum schönsten Weihnachtsmarkt bewerben. Zugegeben, an dieser Stelle hört man wohl raus, dass ich in Düsseldorf-Benrath aufgewachsen bin. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Zusammen mit den Kindern besuchen wir traditionell meine Eltern. Nach einem deutsch-türkischen Frühstück mit Brötchen, Sucuk-Wurst und schwarzem Tee gehen wir in der Siedlung spazieren.
Oma, was ist das für eine Halle?
Das Wetter ist angenehm. Mein 6-jähriger Sohn, umhüllt von seinem Fortuna-Schal, ist mit dabei. Meine Eltern leben in einer Gegend, die früher sehr stark von Gastarbeitern und ihren Familien geprägt war. Nur logisch, in der Umgebung waren Stahlwerke von ThyssenKrupp oder Mannesmann im Dreischichtbetrieb aktiv. Heute laufen wir in einem dieser Fabrikhallen vorbei. Ich erinnere mich an meinen Opa, der bereits verstorben ist. Das war vor 2 Jahren, gerade als die Corona-Pandemie begann. Als er nach Deutschland kam, hat er hier bei ThyssenKrupp am Fließband gearbeitet und in einem Arbeiterheim gewohnt. Er erzählte mir sehr viel über seine ersten Jahre in Deutschland. Jedes Mal erfuhr ich etwas Neues und fragte ihn immer wieder aus: Wie kamst du nach Deutschland? Was war gut? Was war schlecht? Wie hast du Deutsch gelernt? So erhielt ich Einblicke in seine Zeit als Gastarbeiter. Ein Umfeld, das mir Schwierigkeiten bereitet hätte, obwohl er mir meist nur von seinen positiven Erfahrungen erzählte. Ein bescheidener Mann, der die negativen Aspekte für sich behielt und selbst verarbeiten wollte oder vielleicht auch musste. Vieles von dem, was er erlebt hat, habe ich von seinen Arbeitsgenossen erfahren. Jedes Mal, wenn wir an diesen Fabrikhallen vorbeilaufen, erinnere ich mich an meinen Opa und danke ihm innerlich, dass er uns, meiner Generation, aber auch der Generation meiner Kinder den Weg geebnet hat. Auch meine Mutter erzählt immer noch sehr viel über das, was sie damals gehört hat. Heute stellt mein Sohn die meisten Fragen. Für ihn ist das nicht ganz verständlich, warum der große Opa aus der Türkei nach Deutschland kam und was er hier gemacht hat.
Warum ist der große Opa von der Türkei nach Deutschland gekommen?
Irgendwann wird auch er es verstehen. Zwischen 1955 und 1973 kamen im Rahmen des Anwerbeabkommens rund 14 Millionen Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland. Partnerländer dieses Anwerbeabkommens waren Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gelten die 1950er Jahre als das Jahrzehnt des Wirtschaftswunders. In diesen Jahren entstanden neue Unternehmen, es wurden viele neue Waren hergestellt, die im Ausland verkauft werden konnten. Mit dem Begriff Wirtschaftswunder wird der Name Ludwig Erhard in Verbindung gebracht, der als erster Wirtschaftsminister der Bundesrepublik die soziale Marktwirtschaft eingeführt und vorangetrieben hat. Zwar hat die DDR kein vergleichbares Wirtschaftswunder erlebt, dennoch hat auch der ostdeutsche Staat in diesen Jahren Gastarbeiter angeworben. Allerdings kamen lediglich Menschen aus sozialistischen Bruderstaaten wie Algerien, Angola, China, Kuba, Mongolei, Mosambik, Polen, Ungarn und Vietnam. Diese Vertragsarbeiter, wie man sie in der DDR nannte, lebten unter restriktiveren Bedingungen als diejenigen, die in die BRD kamen. Arbeitskräfte zu Gast sollten sowohl in der BRD als auch in der DDR den akuten Mangel an Arbeitern ausgleichen. Gastarbeiter selbst hatten das Ziel, schnelles Geld zu verdienen und noch ein paar Jahren in die Heimat zurückzukehren, um dort ein besseres Leben aufzubauen. In dieser fremden Welt wollten sie nicht lange bleiben, erzählen uns ehemalige Gastarbeiter heute.
Nach einer fünftägigen Reise kamen wir in München an. Als wir hier ankamen, sahen wir eine große Stadt. Ich war 17, 18 Jahre alt. Es war eine völlig andere Welt. Ich war schockiert, wie viele Menschen es hier gab und wie offen alles war. Bei uns im Dorf war alles ganz anders.
Den Kulturschock hat Jakob Aydın schnell überwunden. Doch zu groß sei die Sehnsucht für die Heimat gewesen. Er arbeitete in Krefeld. Eigentlich wollte er schnell wieder zurück. Geklappt hat das nicht. Irgendwann zog seine Familie nach. Kinder gingen hier auf die Schule und er ist hier sesshaft geworden. Diese Tatsache ist später auch in die Kunst eingeflossen. Der türkische Gastarbeiter Metin Türkös hatte auch sein Musikinstrument dabei. Mit seiner anatolischen Baglama, einer Langhalslaute, trat Türkös in Deutschland vor rund 30.000 Gastarbeitern auf.
Herzlich willkommen, mein Bruder. Was soll ich euch vorsingen heute? Ich singe mal ein Lied über Deutschland.
Auswendig habe ich nicht geschrieben.
Deutschland, ich bin gekommen und jetzt kann ich einfach nicht zurück.
Bütün millet başladı alkışlar mir.
Generell war das Arbeitsleben für die Gastarbeiter gut. Viele sind dankbar, da sie in der Türkei völlig perspektivlos waren. Auch mein Großvater war glücklich darüber, seine jungen Jahre in Deutschland verbracht zu haben. Und dennoch haben einige in Deutschland auch schlechte Arbeitsbedingungen erlebt. Das erste Mal habe ich das in dem Buch Ganz unten gelesen. Das Buch von Günter Wallraff war im Rahmen meines Studiums an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät Lektüre. Hüseyin, sag mal, hast du das Buch Ganz unten von Günter Wallraff eigentlich auch gelesen? Bestimmt, oder?
Klar, nicht nur gelesen. Ich habe mir auch die Doku angesehen. Das war auch Stoff bei uns an der Uni. Er arbeitet da ja mit einer versteckten Kamera. Sehr, sehr interessant, was damals so passiert ist und welche Schwierigkeiten Gastarbeiter damals erlebt haben. Ohne diese Doku hätte ich das vermutlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Vielleicht auch deshalb, weil mein Großvater immer sehr positiv von der Arbeit sprach.
Ja, absolut. Mein Opa hat auch nur Gutes erzählt. Naja, das Buch von Wallraff verschafft jedenfalls einen Einblick in einen wichtigen Teil der deutschen Geschichte. Melissa, kennst du die Doku auch? Ja, oder?
Ganz unten sagt mir nichts. Worum geht es da?
Oh, ich dachte, die Doku hätte jede und jeder mit Migrationshintergrund schon gesehen.
Das habe ich auch gedacht. Aber Melissa ist erst 23 Jahre alt. Für viele ihrer Generation rücken diese Erinnerungen immer weiter in den Hintergrund. Wahrscheinlich werden sie bald ganz vergessen sein. Da ist die Doku, ganz unten, ein wichtiges Stück Erinnerungskultur. Weißt du was, Melissa? Wir lassen die Arbeit jetzt mal eben liegen und schauen uns die Doku einfach mal gemeinsam an.
Jeden Morgen verwandelt sich Günter Weyraf in den Türken Ali Levent Sigeloglu. Seine türkischen Kollegen glauben, er sei in Griechenland aufgewachsen. So akzeptieren sie ihn nicht als Türken, aber als einen von ihnen, als einen Fremden in Deutschland. Eine Kamera ist in seine Arbeitstasche eingebaut.
Dein Vorname?
Sigeloglu.
Günter Weyraf wird über Monate zu Ali Levent, ein dünner, langer Mann mit Schnurrbart. Er arbeitet mit tatsächlichen Gastarbeitern am Fließband seine Schicht ab. Günter Weyraf ist Investigativjournalist und will hinter die Fassaden der großen Fabriken blicken. Er will wissen, unter welchen Umständen die Menschen dort arbeiten müssen. Warum eigentlich, frage ich mich, um die Beweggründe von Weyraf zu verstehen. In einem Gespräch klärt er auf.
Nun, viele Themen ergeben sich durch Menschen, die sich an mich wenden, die unter entsetzlichen Bedingungen leben. Und dann entstehen bestimmte Themen. Und bei mir ist es so, ich wohne hier in einem Stadtteil, da ist jeder Dritte ein Zugereister, ein Arbeitsimmigrant, wie man sie früher nannte, Gastarbeiter. Und die erzählten mir doch über ziemlich schlimme Zustände, manchmal wirklich Menschenrechtsverletzungen, unter denen sie sehr gelitten haben. Aber sie wollten nicht da öffentlich drüber reden, weil ihnen das auch schadete.
Seine Recherchen beginnen in den frühen 80er Jahren, also nachdem sich ein Teil der Gastarbeiter bereits in Deutschland eingelebt, ihre Familien geholt und teilweise auch die Sprache erlernt hat.
Und ich habe dann irgendwann, Jahre später, also ich merkte, die Zustände werden schlimmer. Ich bekam Sachen zu hören, die mussten veröffentlicht werden, aber ich hatte keine Zeugen. Und die waren auch nicht bereit, darüber zu reden. Ne? So erfuhr ich, dass welche im Asbestverarbeitenden Bereichen ohne Staubmasken arbeiten mussten. Ja? Ich erfuhr von wirklichen, also schon Anmachen, wo jemand psychisch dann anschließend so verletzt war, dass er eigentlich Behandlung brauchte, aber die gab es ja nicht. Und in dieser Situation habe ich gesagt, gut, auch ohne Türkischkenntnisse setze ich mich dem aus und spreche in einem gebrochenen Deutsch und verändere mein Aussehen und hatte auch falsche Identität von einem echten hier Arbeitsimmigranten. Und siehe da, es ist gelungen, zu meiner eigenen Verwunderung.
Gut getarnt, mit ein wenig Türkischkenntnissen, die er bei einem Kurs versucht hat, sich anzueignen, steigt er in die Arbeit bei ThyssenKrupp ein. Seinen türkischen Kollegen sagte er, er sei in der Türkei geboren und sei danach nach Griechenland gezogen. Das sollte erklären, warum Ali kein gutes Türkisch sprach. Selbst sie durften nicht wissen, dass er gerade in einer Recherche steckt.
Nicht nur, dass wir die gefährlichsten Arbeiten machen mussten, dass wir auch noch gedemütigt wurden, mit Ausdrücken bedacht wurden, die also Kollegen auch dann so runterzogen, dass sie sich da überhaupt nicht mehr gegen wehren konnten. Und wir waren der letzte Dreck, sagen wir mal so. Wir machten den letzten Dreck und wurden behandelt wie der letzte Dreck.
Sie brauchen mich nicht zu belügen, Sie waren aber nicht hier. Das ist vielleicht türkische Uhr, ist das, aber keine deutsche Zeit. Sie waren um 10 vor 3 nicht hier, belügen Sie mich nicht. So,
aber ich war hier.
Das interessiert mich nicht, wer der Samstag kommen sollen. Ich bin hier nicht kein Arsch für die. Das morgen in der Türkei, das ist auch gelogen.
Die Gastarbeiter bekamen nur das Nötigste und manchmal auch das nicht, hat Weyraf erlebt.
Und da hat man an allem gespart. Nicht? Wir bekamen keine Staubmasken, wir bekamen keine Schutzhelme. Ich hatte mir dann irgendwann aus Sicherheitsgründen einen eigenen besorgt. Da kommt der Vorarbeiter und sagt, hör mal, der deutsche Kollege hatte seinen Schutzhelm vergessen. Du ihm Helm geben. Ich sage, Moment, gehört mir, habe ich gekauft. Du ihm geben, sonst du entlassen. habe das natürlich gemacht, um die Arbeit nicht zu verlieren. Also wir hatten keine Rechte und mussten dann in Staub einsetzen. Über Wochen, über Monate ohne Staubmasken arbeiten. Da wurde dann gespart. Der Menschenhändler hätte die wahrscheinlich, ja, der musste die uns geben, aber sparte auch noch daran. Und dann waren es Arbeitseinsätze, die gingen bis 12, 14 Stunden. Es gab Kollegen, die 14, manchmal Doppelschichten, 16 Stunden arbeiteten und am nächsten Morgen wiedergeholt wurden, weil da gerade eine Maschine blockierte. Und das über Monate.
Und Melissa, wie findest du die Doku?
Sehr beeindruckend, was Wallraff damals geschafft hat. Mich hat das wirklich berührt. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Gastarbeiter damals so schwer hatten.
Mein Großvater hat zwar nicht bei ThyssenKrupp gearbeitet, er war immer bei Ford in Köln-Niehl. Dort stand er überwiegend am Fließband. Das hat ihm die Knie kaputt gemacht. Er musste mehrmals operiert werden und konnte mit 60 auch nicht mehr arbeiten. Als Frührentner ist er dann mit seinen Ersparnissen und einer kleinen Abfindung in die Türkei gegangen. Mit dem Geld hat er sich dort ein Haus gebaut. Von Problemen am Arbeitsort sprach er nie. Im Gegenteil. Mein Großvater war sehr dankbar. In der Türkei hätte er im Dorf leben müssen. Damals war das Leben auf dem Dorf nicht so einfach in der Türkei. Viele mussten den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten. Selbst Arztbesuche waren kaum möglich, weil diese meist weit weg waren. Konnten nur mit dem Esel dahin.
Mein Opa war eigentlich auch immer zufrieden. Er hat bei ThyssenKrupp in Düsseldorf gearbeitet. Meinen Schwestern und mir sagte er immer, seid froh, dass wir damals nach Deutschland gekommen sind und ihr hier leben könnt. Im Dorf, da habe ich nicht einmal dichte Schuhe gehabt. Und hier hat man uns so viele Möglichkeiten geboten. Von anderen habe ich zwar gehört, dass nicht alles so rosig in diesen Fabriken war, aber dass es für einige doch so entsetzlich war, oh, das war mir gar nicht so klar. Heute sitzen wir mit Celine Isel Günaydin in einem kleinen Café in Hilden. Wir tauschen uns bei Kaffee und Kuchen über unsere Großeltern und deren Erlebnisse aus. Auch sie ist mit ähnlichen Geschichten aufgewachsen. Celine ist 22 Jahre alt und als Enkelkind eines Gastarbeiters in Werl auf die Welt gekommen, wo sie ihr Abitur gemacht hat. Aktuell studiert sie Lehramt Germanistik und Philosophie in Dortmund. Bei der Beerdigung ihres Großvaters im vergangenen Sommer hat sie eine Geschichte gehört, die sie mitgenommen hat.
Ich habe da das erste Mal den Onkel von meinem Großvater kennengelernt, der erste war, der nach Deutschland kam. Und der hat eine Geschichte erzählt. Erst hat sein Bruder, die haben in derselben Firma gearbeitet und sein Bruder hat an der Maschine seinen Arm verloren. Und er konnte sich gar nicht ausdrücken und die sind ins Krankenhaus gefahren und er hat Deutschland in dem Moment einfach gehasst, weil er gesagt hat, die haben mir alles genommen. Die haben quasi die Gesundheit meines Bruders genommen, die haben mir mein Leben irgendwie genommen, aber trotzdem war er auf der anderen Seite glücklich darüber, dass er in Deutschland sein durfte. Also so ein gespaltenes Herz irgendwo.
Bei einer weiteren Geschichte, die Celine gehört hat, wird deutlich, wie schwer es für die Gastarbeiter anfangs war, die Sprache nicht zu beherrschen.
Und irgendwann hat der Vorarbeiter, der Meister, ihn wohl am Ohr gepackt, hat ihn am Ohr gezogen, ihn zur Uhr gebracht und hat ihm symbolisiert, du musst noch eine Stunde arbeiten. Und dann ist er wohl nach Hause gekommen und hat dann zu seinem Bruder gesagt, bitte gib mir meinen Pass, ich möchte zurück. Und sein Bruder hat dann gesagt, geht nicht, du kannst nicht einfach zurück, wir müssen hier arbeiten.
Diese Ereignisse haben die Gastarbeiter geprägt. Dennoch war ihnen bewusst, dass sie in Deutschland ein besseres Leben hatten, eine bessere Perspektive als in der Türkei.
Ich meine, ich glaube, er ist 78 und er erzählt so traurig darüber, also er wird weinerlich dabei und sagt aber trotzdem, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich da sein dürfte, sonst würde ich jetzt hier im Dorf leben die ganze Zeit. Also jetzt lebt er zwar wieder im Dorf, aber er meinte, ich konnte mir dadurch was aufbauen, meiner Familie was geben dadurch. Also es ist halt schon eine große Dankbarkeit, nach Deutschland so zu dürfen oder gedurft zu haben.
Die junge Deutschtürkin kennt die Wallraff-Reportage auch. Verhältnisse wie in den 70er, 80er Jahren sind für sie heute kaum noch vorstellbar.
Also wenn ich mir ja die Wallraff-Reportage beispielsweise anschaue und dann sehe, wie man mit türkischen Arbeitern umgegangen ist, dass man die total, also man hat die ja nicht ernst genommen, man hat gedacht, man kann mit dem machen, was man möchte, man kann denen einfach das Gehalt nicht auszahlen, die können sich eh nicht äußern, die können sich nicht wehren, man hat Arbeitszeiten deutlich überschritten. Ich meine, wenn man heutzutage sowas machen würde, alleine Arbeitszeiten zu überschreiten, das ist ein Riesenskandal. Also ich glaube nicht, dass sich das heutzutage jemand so erlauben dürfte, so mit einem Mitarbeiter umzugehen.
Die schlechten Arbeitsbedingungen wurden auch in türkischen Spielfilmen thematisiert. Ein oft gesehener Spielfilm mit dem türkischen Schauspieler Kemal Sunal widmet sich dem Thema Mitte der 1980er Jahre.
Schnell! Noch schneller, faule Türken!
Diese Szenen stammen aus dem Film Gurbetschi Schaban, auf Deutsch Schaban, der Auswanderer. In der Hauptrolle zu sehen Kemal Sunal. Sunal gehört insbesondere mit seinem mehrfach wiederkehrenden Charakter Schaban zu den bekanntesten Schauspielern der türkischen Filmgeschichte. Mal ist er ein verachteter Müllmann aus ärmlichen Verhältnissen, der plötzlich zum Popstar aufsteigt. Ein anderes Mal spielt er einen einfachen Bauern im kurdischen Teil der Türkei und beginnt einen Aufstand gegen die Diktatur des übermächtigen Dorfvorstehers. Mit Humor und einer hin und wieder vulgären Sprache thematisiert Sunal Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, religiösen Fanatismus und Korruption. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Türkin, kaum einen Türken, der die Filme des Schaban nicht kennt, auch den über das Leben der Gastarbeiter in Deutschland. Schaban hat zu kurze Mittagspausen, nicht ganz ausgezahlte Überstunden, Schaban wird mit Arbeitspapieren erpresst und schlecht behandelt. Er bringt die negativen Erfahrungen der Gastarbeiter auf die Leinwand. Dabei wurden die ersten Gastarbeiter mit Blumen empfangen. Selbst der millionste Gastarbeiter, Armando Rodriguez de Sá, bekam 1964 eine besondere Ehrung und ein Moped geschenkt, als er am Bahnhof Köln-Deutz ankam.
Doch bei Armando Rodriguez, dem millionsten Gastarbeiter, stießen die Ehrungen der Arbeitgeberverbände und ein Moped mit zwei Plätzen, gewissermaßen zum Eingewöhnen in Deutschland, vorerst auf Unverständnis. Offenbar hat der Neuling noch nicht begriffen, dass er und seinesgleichen für den deutschen Wohlstand unentbehrlich geworden sind.
Die Wertschätzung war da. Die deutsche Bevölkerung wusste, was für eine Leistung diese Gäste erbrachten. Schließlich waren es mein Großvater und seine Altersgenossen, die unbeliebte Arbeit von Deutschen abgenommen haben.
Sie meinen, dass Deutsche die Arbeit nicht machen wollen?
Na, ich glaube kaum, dass man da noch welche kriegt. Gell?
Warum ist der Verdienst schlecht?
Na, das ist nicht um den Verdienst, sondern um den Trick, gell? Und dann sind die bei jedem Wind und Wetter heraus.
Aber diese Meinung vertritt anscheinend nicht die ganze Bevölkerung, denn es gibt auch ablehnende Stimmen.
Was halten Sie von den Gastarbeitern in Deutschland?
Was soll ich von den Gastarbeitern? Die sind zu viel hier.
Die Stimmung geht einher mit der wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik. Die ersten Anzeichen einer Rezession in den Jahren 1966-67 lösen auch Debatten über Gastarbeiter aus. 1973 führt die sich abzeichnende Wirtschafts- und Energiekrise, bedingt durch den militärischen Angriff Ägyptens und Syriens auf Israel, zum Anwerbestopp.
Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.
Mit dem Anwerbestopp kehren viele der Gastarbeiter zwar zurück, zwischen 1955 und 1973 kamen insgesamt rund 14 Millionen Gastarbeiter nach Deutschland. Geblieben sind dann Anfang der 1970er Jahre etwa 2 Millionen. Jene, die hier bleiben, holen aber ihre Familien. Aus den vorübergehenden Gästen werden plötzlich dauerhaft ansässige Ausländer. Gastarbeiter verweilen nun nicht mehr in Heimen, sondern in eigenen Wohnungen. Ihre Kinder besuchen deutsche Kindergärten und Schulen, meist ziehen sie dann in die Nähe anderer Migranten. Es bilden sich ghettoähnliche Strukturen mit einem ausgeprägten türkischen Lifestyle und einer offen ausgelebten Kultur. Beispielsweise in türkischen Vereinsheimen oder Männercafés. Nicht jedem Einheimischen gefällt das. Dies führt zu unterschiedlichen Problemen innerhalb der Gesellschaft und Politik. Die Angst vor den Ausländern, den anderen, scheint mit der wachsenden Krise größer zu werden. Neben der Ölkrise gibt es jetzt also eine weitere Krise in Deutschland, das Gastarbeiterproblem. Vielerorts ist sogar von einem Türkenproblem die Rede, weil der größte Teil der in Deutschland gebliebenen Gastarbeiter Türken sind. Sie werden allmählich als Konkurrenten um Arbeitsplätze empfunden. Das verursacht eine ablehnende Haltung, die bei Teilen der Bevölkerung in eine diskriminierende Haltung mündet. Günter Wallraff hat Einblicke in diese Zeit.
Ich würde erst mal sagen, es war doch ein durchwachsener Rassismus. Ja? Wir Deutschen und die Hergelaufenen, die keine Kultur haben. Es waren sogar noch Ältere, die sogar einen rein faschistischen, nicht neofaschistischen, sondern das war noch durchwachsen. Das waren noch welche, die das Dritte Reich relativierten. Ja. Das war reiner, durchwachsener Rassismus. Aber es kam natürlich noch eine Klassenstandpunkt dazu. Ihr seid ja die Allerletzten. Ihr seid die Coolies. Aber hier war es jemand aus einem anderen Kulturkreis, der auch noch aus einer unteren Gesellschaftsschicht kommt. Und von daher war sicher auch eine bestimmte, ein Klassenstandpunkt, wo man sich als was Besseres fühlte und es auch durchmischt war. Ne? Aber so wie ich es bei meinen Einsätzen erlebte, war es mehr Rassismus, weil es ja auch Kollegen waren, die die gleiche Arbeit machten, Deutsche waren. Gab es auch übrigens Ausnahmen, nicht, dass man das unterschlägt. Es gab immer Ausnahmen, die auch sich den türkischen Kollegen zugewandt fühlten und sie in Schutz nahmen. Aber das waren leider nicht die Chefs. Das waren auch die letzten armen Schweine, die zutiefst mitempfunden haben.
Warum taten sie sich das an? Warum gingen sie nicht zurück, nachdem sie ihr Geld verdient hatten? So war es doch vorgesehen, zumindest für die meisten. Auch mein Opa sagte sehr oft, dass er eigentlich nicht länger als ein paar Jahre hier bleiben wollte. Doch aus diesem Ziel wurde nichts. Der Charme, in Deutschland weiterzuleben, war zu groß. Sicherlich haben auch bürgerkriegsähnliche Zustände und die Interventionen des Militärs in der Türkei, insbesondere in den 60er und 80er Jahren, dazu beigetragen, in Deutschland ein sicheres Leben zu führen. Aber es gab natürlich auch soziale und wirtschaftliche Gründe, um zu bleiben. Ein Gastarbeiter erklärte in einem Straßeninterview des Bayerischen Rundfunks im Jahr 1974, warum er in Deutschland bleiben wollte.
Aber so einfach, so, der Ausländer geht nicht zurück zu so seinem Land, seinem Steuergeld oder seinem Geld zurückbekommen, weil das, der gearbeitet zum Beispiel.
Deutschland als Einwanderungsland etabliert sich. Die Kinder der Gastarbeiter werden immer mehr integriert. Sie gehen in deutsche Kindergärten und auf deutsche Schulen, fangen an, in Fußballvereinen mitzuspielen. Das hört sich gut an. Man könnte glauben, die Türken würden nun zu einem Teil Deutschlands werden. Für den Soziologen Aladin El-Mafalani war diese Entwicklung aber nicht ganz ungefährlich. Deutschland war für ihn nicht auf diese Entwicklung vorbereitet.
Aber das hatte nicht die Strukturen und so. Es war keine offene Gesellschaft. Es war wirklich keine offene Gesellschaft. Und dementsprechend waren die Teilhabechancen dieser Menschen wirklich richtig schlecht. Und das hat überwiegend mit der Gesellschaft zu tun. Überwiegend. Dann danach gab es so ein paar zarte Entwicklungen. Man hat gemerkt, oh je, die könnten bleiben. Wir müssen gucken, was man da machen kann und so. Ich sag mal so amateurhafte Versuche, Teilhabe und Integration hinzubekommen. Und da wurde es schon besser mit sozusagen das Ende.
Doch in diesen Jahren gibt es eine weitere wichtige Entwicklung in Deutschland. Die Bundesrepublik und die DDR gehen auf die Wiedervereinigung zu. Was hat die Wiedervereinigung mit den Gastarbeitern zu tun? Das weiß Professor Dr. Aladin El-Mafalani.
Also es hat alles ziemlich viel zu tun in der Diskussion damals mit Wiedervereinigung und mit so einem Rechtsruck, der überall irgendwie wahrnehmbar war. Und deswegen Wiedervereinigung ist so ein komisches Ding. Es hat nichts mit Ostdeutschland zu tun, aber mit Wiedervereinigung. Ich habe das selber mal in so einem Text so geschrieben, dass bei der Wiedervereinigung die Geschwister, die lange getrennt waren mit einer Mauer, sich jetzt wieder irgendwie zurechtfinden mussten. Und das hat man am einfachsten hinbekommen, indem man sozusagen andere ausgrenzt. Und das ist sozusagen das, was dann mit diesem Rechtsruck, wie man den Rechtsruck erklären kann.
Auch Kemal Bozai sieht das ähnlich. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Internationalen Universität EU am Standort Düsseldorf. Der zu Migration und Rechtsextremismus forschende Soziologe hat die Entwicklung in den 90er Jahren persönlich erlebt.
Dass im Grunde genommen dann aber auch einmal im Zuge der Wiedervereinigung oder auch im Zuge der sogenannten Wiedervereinigung auch der Tenor gefallen ist, was wird denn jetzt mit den Menschen, wo finden sie Arbeit? Und es waren auf einmal die klassischen Sündenbock-Theorien, die in den medialen und auch in den politischen Debatten eine Rolle gespielt hat, wo man dann gesagt hat, ja, die nehmen euch die Arbeitsplätze weg.
Der Gedanke war quasi, wir kommen jetzt in ein wiedervereintes Deutschland, aber sind nicht mehr gewollt im eigenen Lande von ausländischen Gastarbeitern ersetzt.
Die andere Facette ist, das dürfen wir nicht ausblenden, auch wenn die DDR längere Jahre immer als antifaschistische Schutzmauer sich dargestellt hat, gab es rechtspopulistische und extrem rechte Ressentiments in der Gesellschaft, auch damals gegenüber dem Boat People und anderen migrantischen Gruppen, die in der DDR gelebt haben.
Anders als in der BRD kamen in die DDR nur Personen aus sozialistischen Bruderstaaten. Teile der deutschen Bevölkerung im Osten sei ebenso wie Teile der deutschen Bevölkerung in der Bundesrepublik mit rassistischen Ressentiments behaftet.
Also das heißt, es hat immer eine Kontinuitätslinie, man kann diese Entwicklungslinien nicht sehr stark voneinander getrennt betrachten. Und man muss sehen, dass gesellschaftlich gesehen der Rassismus oder die damals sehr stark polarisierte Debatte über Ausländerfeindlichkeit, weil wir müssen ja auch sehen, dass vorher der Rassismusbegriff auch gesellschaftlich ausgeblendet wurde. Man hat gerne über Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit diskutiert, aber Rassismus, das war ein Tabuthema.
Der Rechtsdruck wird verstärkt mit einer weiteren Entwicklung auf internationaler Ebene. Der Jugoslawienkrieg. Bereits gegen Ende der 1980er Jahre zeichnet sich der Zerfall der Sowjetunion ab. Ab 1990-91 fangen ethnische Säuberungen in diesen Regionen an. Bosniaken und Kroaten sollen aus Teilen, in denen viele Serben leben, verschwinden. Es beginnt der Bosnienkrieg. Das führt zu einer Fluchtbewegung von mehrheitlich muslimischen Bosniaken nach Deutschland. Die frisch wiedervereinte Bundesrepublik Deutschland hat somit eine erste Mammutaufgabe zu meistern. Insgesamt 291.000 Flüchtlinge aus dem Balkan kommen an und entfachen eine neue Debatte über Flüchtlinge und Asyl.
In den Medien haben wir immer so diese Bilder mit dem Schiff, ne, das sinkende Schiff. Ne, wohin treibt das Schiff? Wie lange kann Deutschland Menschen aufnehmen? Das waren so sehr starke negative polarisierende Stimmungen gewesen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass man über die Asyldebatte auch die ersten rassistischen Anschläge in der Größe und Dimension in der Nachkriegsgeschichte erlebt hat.
Die Anschläge gelten nicht nur Flüchtlingen oder Flüchtlingsunterkünften, sie treffen auch Gastarbeiter. Aber was haben Gastarbeiter mit der Debatte über Asyl zu tun?
Der Begriff Asylpolitik in den 90ern oder auch Anfang der 90er ist ja ein Spiegelbild für eine neue feindliche Stimmung nicht nur gegen Geflüchtete, sondern hinter diesem Begriff gab es eine insgesamte feindliche Stimmung innerhalb der gesamten, also gegen die gesamte Migrationsgesellschaft.
Der Begriff Asyl habe Ängste geschürt, erinnert sich Bosei.
In den 90ern haben wir viel mit einem polarisierenden Kampfbegriff zu kämpfen gehabt, wo immer zwischen diesem Wir- und Ihr-Dichotomie auch die Dimension eine Rolle spielte, zwischen den wahren und den falschen und den richtigen Asylanten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass gesellschaftlich gesehen der Asylbegriff sehr negativ behaftet war und sehr negative Dimensionen insgesamt in der Diskussion eingenommen hat. Und das hat sich dann ausgewirkt auch auf die alteingesessenen, in Anführungsstrichen, Migrantinnen und Migranten, die dann Teil dieses Diskurses wurden.
Kemal Bosei spricht davon, dass Ausländer ohne einen Fluchthintergrund durch die Debatten asylisiert wurden.
Und unter diesem Begriff hat man dann auch diese Brandanschläge, die rassistische Kontinuitätspolitik fortgesetzt. Und das ist, glaube ich, das, was in den 90ern auch nochmal prägend ist. Also sowohl Mölln als auch Solingen, da ging es nicht um Geflüchtete, aber wenn man sich die anderen Brandanschläge in der Kontinuität anguckt, ging es ja schon um Geflüchtete. Es waren ja Asylheime gewesen, Flüchtlingsunterkünfte gewesen, Geflüchtete gewesen, die Zielscheibe waren, in Hoyerswerda, Rostock, aber auch in zum Beispiel in Köln-Porz, aber auch in anderen Städten, wo bestimmte Brandanschläge, Brandansätze gefallen sind, das waren ja auch Geflüchtete, die betroffen waren. Und damit sehen wir, dass man Flucht und Migration nicht voneinander getrennt betrachten kann, sondern in der rechtsextremen und rassistischen Angriffslogik sind beide Komponenten auch im Fokus der Diskurse.
Und diese Angriffslogik der Rechtsextremisten artet in eine Pogromstimmung aus. Eine Chronologie. September 1991. In der sächsischen Stadt Hoyerswerda wird eine von Ausländern bewohnte Asylunterkunft mit Molotow-Cocktails und Stahlkugeln attackiert. Mindestens genauso erschreckend, all das geschieht vor den Augen und unter dem Applaus von zahlreichen Anwohnern. 32 Menschen werden bei dem Anschlag verletzt. Oktober 1991 in der niederrheinischen Gemeinde Hüngse. Bei einem Anschlag mit Molotow-Cocktails wird ein Asylbewerberheim angegriffen. Zwei libanesische Mädchen erleiden schwere Brandverletzungen. August 1992, Rostock-Lichtenhagen. Eine Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für Vietnamesen wird von mehreren hundert Rechtsextremisten angegriffen. Die Bewohner können sich in letzter Sekunde retten. Drei Mädchen im schleswig-holsteinischen Mölln haben nicht so viel Glück. Der 19-jährige Lars C. und der 25-jährige Michael P. werfen Brandsätze auf zwei Häuser, die von türkischen Familien bewohnt werden. Drei Türkinnen kommen dabei ums Leben. Die Gewaltspirale nimmt zu. Am 29. Mai 1993 kommt es zu einem Anschlag in Solingen, bei dem fünf türkische Menschen ums Leben kommen. Wir sind immer noch unterwegs auf unserem Spaziergang in der Düsseldorfer Siedlung, wo früher sehr viele Gastarbeiter gelebt haben. Wir laufen vorbei an einem kleinen Bürgerhaus. Hier ist in den frühen 1970er Jahren eine kleine Hinterhofmoschee entstanden, die von der Generation der Gastarbeiter gegründet wurde. Die meisten von ihnen haben sich nach der Arbeit hier getroffen, um gemeinsam zu beten und anschließend ein Glas Tee zu trinken. Auch mein Opa war hier und hat mich oft mitgenommen. Die Moschee ist ein wichtiges Erinnerungsstück der Gastarbeitergeneration. Ich weiß, dass Menschen in den 90er Jahren auch hier in der Moschee Angst hatten. Solingen beispielsweise war ja quasi um die Ecke. Aber sie hatten Glück. Es ist nichts passiert. Im Gegenteil, deutsche Nachbarn und Menschen in der Umgebung haben ihre Solidarität mit den Menschen hier in der Moschee ausgesprochen. 1993 gab es einen rechtsterroristischen Brandanschlag in Solingen, bei dem fünf türkische Menschen ums Leben kamen. Die Lage in der Bevölkerung eskalierte und Türken gingen erstmals in Massen auf die Straßen, um gegen den in Gewalt überschwappenden Rassismus zu protestieren. Letztlich waren es die versöhnenden Worte von Mevlüt Genç, der Mutter der Verstorbenen in Solingen, die die Gewaltspirale beendete. Dennoch ist und bleibt der Anschlag von Solingen eine Zäsur für die Bundesrepublik.
In der nächsten Folge geht es um eine Tragödie. 1993 gab es einen rechtsterroristischen Brandanschlag in Solingen, bei dem fünf türkische Menschen ums Leben kamen. Die Lage in der Bevölkerung eskalierte und Türken gingen erstmals in Massen auf die Straßen, um gegen den in Gewalt überschwappenden Rassismus zu protestieren. Letztendlich waren es die versöhnenden Worte von Mevlüt Genç, der Mutter der verstorbenen Solingen, die die Gewaltspirale beendete. Dennoch ist und bleibt der Anschlag von Solingen eine Zäsur für die Bundesrepublik. Autor Fatih Aktürk, Lektorat Rüdiger Achenbach, Redaktion Cornelius Strobel, Schnitt Yusuf Temizürek, Sound Malik Quality, Sprecher Tim Reimann, Özgür Uludağ. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Am Mikrofon verabschiedet sich Hüseyin Topal.